Shigo blickte nach links und richtete seine Aufmerksamkeit auf sie. »Ich weiß, was es bedeuten kann, da draußen allein zu sein. Vielleicht würde der Junge meine Klinge als besondere Gnade empfinden.«
»Ist meine Bitte denn so groß?« bat Jessica.
»Du versuchst, mich auszutricksen«, murmelte Shigo.
»Ich möchte nicht dabei sein, wenn mein Sohn stirbt«, erwiderte Jessica. »Ist das etwa ein Trick?«
Shigo trat zurück, öffnete die Tür mit dem Ellbogen. Dann griff er nach Paul, zog ihn aus seinem Sitz und schob ihn das Messer ständig bereithaltend halb aus der Tür.
»Was würdest du tun, Junge, wenn ich jetzt deine Fesseln zerschneide?«
»Er würde augenblicklich von hier verschwinden und auf die Felsen dort zurennen«, antwortete Jessica für Paul.
»Würdest du das wirklich tun?« fragte Shigo.
Pauls Stimme hatte genau den richtigen Tonfall, als er sagte: »Ja.« Das Messer zuckte nach unten, zerfetzte seine Beinfesseln. Paul fühlte eine Hand auf seinem Rücken, fühlte einen Stoß, warf sich gegen den Türrahmen, als habe er das Gleichgewicht verloren, und holte gleichzeitig mit dem rechten Bein aus. Der Tritt war genau berechnet, und die Tatsache, dass er so präzise saß, war nur seiner jahrelangen Ausbildung zu verdanken. Jeder Muskel seines Körpers war in diesem Augenblick im Einsatz. Die Fußspitze traf den Mann genau unterhalb des Rippenbogens, aber der Stoß pflanzte sich fort und erreichte die rechte Herzkammer. Mit einem gurgelnden Schrei taumelte Shigo nach hinten auf die Sitzreihe zu. Paul, der noch immer unfähig war, seine Hände einzusetzen, wurde vom Schwung seiner eigenen Bewegung erfasst, fiel hin und war im gleichen Moment wieder auf den Beinen. Wie eine Schlange tauchte er wieder in die Kabine hinein, fand das Messer Shigos, fasste es mit den Zähnen, während seine Mutter mit hastigen Bewegungen die Schnüre ihrer Fessel daran rieb. Dann nahm sie die Klinge und befreite ihn.
»Ich wäre allein mit ihm fertig geworden«, meinte sie. »Ich hätte ihn nur noch dazu bringen müssen, meine Handfesseln zu zerschneiden. Das war ein unnötiges Risiko.«
»Ich habe nur die Gelegenheit genutzt«, erwiderte Paul. Obwohl ihr der raue Klang seiner Stimme auffiel, sagte sie mit einer Kopfbewegung gegen die Decke des Topters: »Die Maschine trägt Yuis Wappen.« Paul schaute auf, bemerkte das gekräuselte Symbol. »Lass uns hinausgehen und die Maschine näher in Augenschein nehmen«, sagte er. »Unter dem Pilotensitz liegt ein Bündel. Ich habe es beim Einsteigen gesehen.«
»Eine Bombe?«
»Ich glaube nicht. Es macht mir einen anderen Eindruck.« Er sprang in den Sand hinaus, während Jessica ihm folgte. Von draußen langte sie nach dem seltsamen Objekt unter dem Pilotensitz, sah Shigos Füße, die in ihrem Gesichtskreis lagen, und spürte die Feuchtigkeit des Bündels, an dem sie zog. Sie bemerkte im gleichen Augenblick, dass das Blut des Piloten für die Feuchtigkeit zuständig war. »Flüssigkeitsverschwendung«, dachte sie automatisch, sich dabei bewusst werdend, dass dies ein für Arrakis typischer Gedankengang war. Paul beobachtete die Umgebung. Er drehte sich im gleichen Augenblick zu seiner Mutter um, als sie das Bündel aus dem Topter zog und in Richtung auf den Schildwall starrte, wo sich jetzt ein anderer Topter auf sie zubewegte. Schlagartig wurde ihm klar, dass sie jetzt keine Zeit mehr hatten, die Leichen aus ihrer Maschine zu werfen und zu entkommen. »Lauf weg, Paul!« schrie Jessica. »Es sind die Harkonnen!«